Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, unter uns sind heute ein paar Zahlenmenschen. Ich bin so ein Zahlenmensch. Ich liebe Statistiken, Kennzahlen und alles, was sich irgendwie in Zahlen ausdrücken lässt. Und ich habe uns heute mal eine Statistik mitgebracht über das Johannesevangelium. Heute ist Karfreitag und mein Predigttext ist folglich der Kreuzigungstext. Ich habe mich für den Text aus dem Johannesevangelium entschieden und zu diesem Buch habe ich uns eine spannende Statistik mitgebracht. Das Johannesevangelium hat 21 Kapitel und diese 21 Kapitel, die beschreiben uns ungefähr die 3 Jahre, in denen Jesus auf dieser Welt gewirkt hat. Diese 3 Jahre sind aber sehr ungleich verteilt auf die 21 Kapitel. Kapitel 17 bis 19, also etwas mehr als ein Drittel des Buches, beschreibt eine einzige Woche, nämlich die Woche vor der Kreuzigung. Das ist doch faszinierend, oder? Als ob Gott unseren Blick speziell, unseren Fokus speziell auf diese eine Woche lenken will. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir die Bibel mit Jesus im Zentrum lesen. Und wenn wir das Leben Jesu studieren, dann hat diese eine Woche ein ganz besonderes Gewicht bekommen. Ja, warum sonst widmet Johannes ein Drittel seines Evangeliums diesem vergleichsweise kurzen Zeitraum? Es ist also gut, wenn wir uns an Karfreitag bewusst Zeit nehmen, um an das Ende dieser Woche hineinzuzoomen. Es ist gut, wenn wir auf das historische Ereignis von Jesu Kreuzigung schauen und über die Bedeutung dieses Ereignisses für unser Leben nachdenken. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Jesus, der eine für dich, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich möchte in dieser Predigt durch 20 Verse aus Johannes 19 gehen. Ich möchte die Verse einmal lesen und ich bitte euch dazu aufzustehen zur Textlesung. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und 2 andere mit ihm. Auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazuräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester und die Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht, der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten 4 Teile. Einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde. Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt wurde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Könnt euch gerne wieder hinsetzen. In den Versen 17 bis 23 ist Jesus zunächst einmal einer von vielen. In den Versen 24 und dann auch 26 bis 37 wird Jesus als derjenige beschrieben, der angekündigt ist von vielen. Und mitten im Text, in den Versen 25 und 26, wird deutlich, dass Jesus der eine ist, der stirbt für viele. Und zwar auch für dich und mich. Einer für viele. Das sind die drei Punkte, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Im ersten Abschnitt erfahren wir erstmal, wie Jesus gekreuzigt wird. Wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Jesus hängt dort am Kreuz mit zwei anderen. Jesus bekommt während seiner Kreuzigung keine Sonderbehandlung. Seine Kreuzigung wird von den Justizbeamten des Römischen Reiches als eine ganz normale Kreuzigung abgearbeitet. Wir wissen nicht, warum gerade noch zwei andere dort mit ihm hingen. Vielleicht waren drei Kreuzigungen die reguläre Anzahl an Kreuzigungen für so eine Schicht von Soldaten. Vielleicht gab es an diesem Tag auch einfach gerade nicht mehr Todesurteile. Vielleicht sind auch die Schreiner in Jerusalem nicht hinterhergekommen mit der Herstellung von Kreuzen. Oder vielleicht sind auch Soldaten krankheitsbedingt ausgefallen, sodass an diesem Tag durch den hohen Krankheitsstand nur drei Kreuzigungen durchgeführt werden konnten. Wir können nur mutmaßen. Aber alles in allem sieht es nach dem ganz gewöhnlichen Tagesgeschäft im Römischen Reich aus. Jesu Kreuzigung war für die römische Justiz vermutlich nur irgendeine Nummer, die es abzuarbeiten galt. Gefangenennummer 417. Auch bei Jesu Kleidung sind die römischen Soldaten pragmatisch. Kleidung war kostbar zur damaligen Zeit und daher verfahren die Soldaten wie auch bei jeder anderen Hinrichtung und teilen die Kleidung unter sich auf als eine Art Bonus zu ihrem Gehalt. Jesus hängt also dort am Kreuz als einer von vielen, als einer, der scheinbar nichts Besonderes ist. Als Jugendliche haben wir viel philosophiert, welche Automarke wohl die beste ist. Es gab da die Audi-Enthusiasten, die gesagt haben, Audi ist die beste Automarke. Ein Freund von mir fährt heute noch einen alten Audi 100 mit über 500.000 Kilometern. Dann gab es aber auch diejenigen, die BMW am besten fanden. Ja, so ein BMW, der ist doch so sportlich, war ihr Argument. Und dann gab es auch diejenigen, die treu zu Toyota hielten. Die Autos sind zuverlässig, halten lange und sind vergleichsweise preiswert. Nun, am Ende ist es wahrscheinlich egal, welches Auto du fährst, solange dich dein Auto sicher von A nach B bringt. Ob jetzt VW, Opel, Tesla oder Mercedes, so eine Automarke ist eine von vielen. Sie ist austauschbar. Es ist egal, welches Auto wir fahren. Es gibt aber eine Situation, da lege ich extrem großen Wert darauf, welches Auto ich fahre, beziehungsweise in welchem Auto ich mitgenommen werde. Wenn ich in einem medizinischen Notfall stecke, dann will ich keinen sportlichen Dreier-BMW. Dann will ich auch keinen robusten Toyota Corolla und auch nicht den neuesten Mercedes. Wenn ich in einem medizinischen Notfall stecke, dann will ich einen Krankenwagen. Das ist das einzige Auto, das in dieser Situation funktioniert. In dieser Situation können wir nicht irgendein Auto aus vielen auswählen. In dieser Situation brauchen wir das eine Auto. Genauso ist das bei Jesus. Ich möchte dir etwas sagen. Du bist möglicherweise im medizinischen Notfall der Sünde. Du bist in akuter Lebensgefahr und du brauchst schnellstmöglich Hilfe. Und lass mich dir noch etwas sagen. Es ist bei der Sünde eben auch nicht egal, woher diese Hilfe kommt. Es reicht nicht aus, irgendeine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du brauchst den Krankenwagen. Du brauchst Jesus. Wie ist das bei dir? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus der Einzige in deinem Leben? Oder ist er auch nur einer von vielen? Vielleicht bist du heute Morgen hier, weil Karfreitag ist, oder du hast den Livestream eingeschaltet, weil Karfreitag ist und das bekanntermaßen ein guter Anlass ist, um in die Kirche zu gehen. Du wolltest diesen Anlass möglicherweise nutzen. Vielleicht findest du Jesus sogar gut. Das, was er gesagt hat, das, was er gelehrt hat, das findest du vielleicht gut. Genauso findest du aber auch vielleicht andere Lehren und Lehrer gut. Philosophen und Religionsanführer stehen für dich auf einer Ebene mit Jesus. Wenn das so ist, dann ist Jesus bei dir auch nur einer von vielen. Aber im Hinblick auf das Sündenproblem reicht das nicht aus. Jesus muss der Einzige werden in deinem Leben, denn er ist der Einzige, der dir heraushelfen kann aus dem medizinischen Notfall der Sünde. Er ist der Einzige, der dich retten kann vor dem ewigen Tod. Und er ist der Einzige, der dich herausbringt aus der Lebensgefahr und hineinbringt in das wahre Leben. Und du brauchst diese Rettung heute. Warte nicht bis morgen. In einer Notfallsituation ist schnelles Handeln gefragt. In einer Notfallsituation darf nicht gezögert werden. Wenn du verstanden hast, dass du ein Sünder bist und dass nur Jesus die Rettung geben kann, dann übergib Jesus dein Leben heute. Wie passend schreibt Johannes in der Einleitung des Johannesevangeliums: Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus kommt in diese Welt als das fleischgewordene Wort Gottes. Und die Welt reagiert mit Blindheit. Die Welt reagiert mit Unverstand. Die Welt reagiert mit Irrtum, und zwar die römische und die jüdische Welt. Pilatus drückt dem Ganzen dann doch noch seinen Stempel auf und greift in den Ablauf seiner Bediensteten ein. Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Das ist das Schild, das er an Jesu Kreuz befestigen lässt. Jeder soll wissen, dass Pilatus die Macht hat, auch Könige in seiner Provinz hinzurichten oder zumindest solche, die Anspruch erheben auf das Königsamt. Und zwar ist diese Inschrift auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Pilatus will sicherstellen, dass wirklich jeder diese Warnung versteht. Den Anführern des jüdischen Volkes ist das natürlich ein Dorn im Auge. Sie wollen auf gar keinen Fall, dass Jesus als König betitelt wird, selbst wenn er gerade am Kreuz stirbt. Aber ihre Bitte, die Aufschrift zu ändern und zu relativieren, weist Pilatus ab. Jesus ist König, so steht's an seinem Kreuz. Der jüdischen Elite passt das nicht, sie wollen die Aufschrift ändern. Sie wollen den einen König zu jemandem machen, der nur behauptet, König zu sein. Es gibt nur einen König, jedoch viele, die sich als König ausgeben können. Und die jüdische Elite, die will, dass Jesus von dem einen zu einem von vielen wird. Jesus möchte auch König sein über dein Leben. Gesteh ihm diesen Titel zu. Mach ihn nicht zu einem König unter vielen in deinem Leben. Jesus sagt dir, wie du dein Leben gestalten sollst. Aber auch Instagram sagt dir, wie du dein Leben gestalten sollst. All die Influencer, die dir sagen, was du tun musst, um ein glückliches und schönes Leben zu führen. Auch dein Fernseher sagt dir, wie du dein Leben gestalten sollst. Sagt dir, worauf du deine Aufmerksamkeit richten sollst, worauf du deine Gedanken richten sollst. Auf wen hörst du? Vor einiger Zeit habe ich hier mal einen Gottesdienst moderiert, bei dem der Prediger einen Aufruf machen wollte zum Kreuz nach der Predigt. Bei der Besprechung vor dem Gottesdienst haben wir aber bemerkt, dass das Kreuz, das normalerweise dort in der Ecke steht, zugestellt war von allen möglichen Dingen. Ein Tisch stand davor, ein paar Stühle, eine Tasche und vielleicht noch ein paar andere Gegenstände. Und wir mussten das Kreuz erstmal wieder nach vorne holen. Wie oft ist das in unserem Leben genauso? Wie oft steht das Kreuz in unserem Leben irgendwo im Hintergrund? Schau, heute ist Karfreitag und wir wollen heute das Kreuz in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen heute Jesus Christus wieder ins Zentrum unseres Lebens stellen. Und vielleicht ist es bei dir genauso wie in der Situation, die ich beschrieben habe, dass das Kreuz vollgestellt ist mit irgendwelchen Dingen, die im Vordergrund stehen, irgendwelchen Dingen, die scheinbar wichtiger sind als Jesus. Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute ermutigen, stell das Kreuz heute wieder in den Vordergrund in deinem Leben. Stell Jesus wieder ins Zentrum deines Lebens und tu die anderen Dinge irgendwo an den Rand deines Lebens. Setz Jesus wieder auf den Thron in deinem Leben. Wenn du das noch nicht kannst, dann liegt das möglicherweise daran, dass dir diese ganze Geschichte noch nicht glaubwürdig genug ist. Du sagst dir vielleicht, das klingt zwar gut, aber warum soll ich daran glauben? Welche Argumente gibt es? Das wollen wir uns im zweiten Punkt meiner Predigt anschauen. Jesus angekündigt von vielen. Wisst ihr, es gibt ja einen Grund, warum wir glauben, was in diesem Buch steht. Es gibt einen Grund, warum wir glauben, was in der Bibel, in Gottes Wort steht. Es gibt sogar mehrere und viele gute Gründe, das zu glauben. Und einer dieser Gründe sind erfüllte Prophezeiungen. Also Voraussagen und Ankündigungen von Gottes Propheten, die auch so eingetreten sind. Für mich ist die Kreuzigung das faszinierendste Beispiel von erfüllter Prophetie. Das, was in diesem Text hier geschieht, den wir eben gelesen haben, ist der Beweis, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist. Ihr habt es sicherlich schon beim Lesen bemerkt, Johannes will uns darauf hinweisen, dass hier Dinge geschehen, die bereits seit langer Zeit, seit vielen hundert Jahren angekündigt sind. Und zwar in einem Detailgrad, sodass ein Zufallstreffer absolut ausgeschlossen ist. Die erste Prophezeiung, die Johannes nennt, finden wir in Vers 24. Da sprachen die Soldaten zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Hier wird eine Sache deutlich. Wir können direkt den Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen. Denn sicherlich war es im Interesse der jungen Gemeinde, dass sie ihre Glaubwürdigkeit durch erfüllte Prophezeiung erhöhen. Oder? Wenn die Jünger sagen konnten, das, was hier gerade passiert ist, das wurde schon lange angekündigt und lange vorausgesagt im Alten Testament, das macht ihre Botschaft glaubwürdiger. Kritiker könnten jetzt sagen, dass Jesus und die Jünger bewusst Dinge tun, um möglichst viele Prophezeiungen eintreffen zu lassen. Denn schließlich nützt das ja ihrer Sache. Aber hier tun eben die römischen Soldaten etwas, was die Prophezeiung erfüllt. Und die römischen Justizbeamten hatten garantiert kein Interesse daran, Jesu Glaubwürdigkeit zu steigern. Schließlich haben sie ihn gerade ans Kreuz genagelt. Und doch tun sie es. Die Soldaten nun haben dies getan, betont Johannes extra. Johannes zitiert hier Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Okay, denkst du dir jetzt möglicherweise. Das ist ja nur ein Vers, in dem zufällig beschrieben ist, dass Kleider aufgeteilt werden und ausgelost werden, wer das Gewand bekommt. Wer weiß schon, ob der Autor dieses Verses auch gerade die Kreuzigungsszene im Blick hatte oder vielleicht nicht etwas ganz anderes. Nun, genauso wie sich das Johannesevangelium auf eine Woche, auf eine ganz prägnante Woche konzentriert, konzentriert sich der Psalm 22 auf die Kreuzigungsszene. Lasst uns das mal näher anschauen. Psalm 22 beschreibt das Leid einer Person, die offensichtlich in einer Notsituation steckt. Der Psalm beginnt mit den Worten, die auch Jesus am Kreuz gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind genau die Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Und das ist übrigens auch der einzige Satz in der Bibel, der in allen drei Sprachen der Bibel vorkommt. Griechisch, Hebräisch und Aramäisch. Im Laufe der Kreuzigung spotten die Hohepriester über Jesus mit den Worten, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Matthäus 27. Genau dem gleichen Spott begegnen wir im Psalm 22. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Wälze es auf den Herrn, der rette ihn, befreie ihn, denn er hat ja Gefallen an ihm. Die erstaunlichste Parallele finden wir in Vers 17 des Psalmes. Die Elberfelder Bibel übersetzt mit, denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Das Wort durchgraben bringen wir vielleicht eher mit Gartenarbeit in Verbindung. Im Kontext von Händen und Füßen kommt es uns sprachlich etwas fremd vor. Die Mengebibel übersetzt stattdessen mit, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Und auch gängige englischsprachige Übersetzungen übersetzen mit, they pierced my hands and my feet. Das Wort pierce kennen wir vom Wort piercing. Wir verstehen also, was hier mit Händen und Füßen geschieht. Sie werden durchbohrt. Psalm 22 beschreibt also jemanden, dessen Hände und Füße durchbohrt sind, der zu Gott klagt, dass er ihn verlassen hat, der verspottet wird, dass Gott ihm doch zu Hilfe kommen soll, denn schließlich hat er ja Wohlgefallen an ihm und dessen Kleider aufgeteilt werden und über dessen Gewand das Los geworfen wird. Mit anderen Worten, Psalm 22 beschreibt mit beeindruckenden Details die Kreuzigungsszene. Ungefähr 1000 Jahre bevor Jesus geboren wurde, beschreibt König David, geleitet durch den Heiligen Geist, die letzten Stunden vor Jesu Tod am Kreuz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist der Selbstanspruch der Bibel. Das sagt die Bibel über sich selbst. Die Kreuzigungsszene ist der Beweis dafür. Nicht der einzige, aber ein wichtiger und ein beeindruckender. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Tochter. Sie war damals 3 oder 4. Es ging darum, wozu Windräder da sind. Mein Standpunkt war, Windräder sind dazu da, um Strom zu erzeugen. Der Standpunkt meiner Tochter war aber, Windräder sind dazu da, damit Flugzeuge wissen, wo sie langfliegen müssen. Denn schließlich haben sie ja diese roten Signalleuchten, die den Flugzeugen den Weg weisen. Ich weiß nicht so richtig, wie es dazu kam, aber das Gespräch heizte sich auf, es wurde wirklich intensiv und ich konnte meine Tochter einfach nicht überzeugen und sie mich auch nicht. Das Ganze brachte mich zum Nachdenken. Warum glauben uns Kinder überhaupt? Sie können ja auch einfach denken, dass wir als ihre Eltern Unrecht haben und einfach was Falsches erzählen. Nun, unsere Kinder, und sicherlich gilt das für alle anderen Menschen auch, glauben uns, weil sie mit der Zeit die Erfahrung machen, dass sich unsere Worte als zuverlässig erweisen. Wenn wir sagen, morgen gehen wir auf den Spielplatz und dann gehen wir tatsächlich auch auf den Spielplatz, erweisen wir uns als zuverlässig. Wenn wir mit Strafe drohen und diese Strafe dann noch umsetzen, wenn es sein muss, dann erweisen wir uns als zuverlässig. Dann glauben uns unsere Kinder. Mit dem Wort Gottes ist es genauso. Wir glauben Gott, weil sich Gott als zuverlässig erweist. In Gottes Wort stehen Dinge, die so eingetreten sind. Ein beeindruckendes Beispiel haben wir uns eben angeschaut. Wenn wir Gottes Zuverlässigkeit in seinem Wort erkennen können, anhand solcher Beispiele, dann dürfen wir auch glauben, dass alles in seinem Wort zuverlässig ist. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit manchen Aussagen der Bibel. Vielleicht fällt es dir schwer, an Dinge wie die Wiederkunft Jesu zu glauben oder an das 1000-jährige Reich. Wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen zu erforschen, wo sich Gott überall als glaubwürdig und zuverlässig erwiesen hat. Die Stelle, die wir uns jetzt anschauen, die ist markiert einen Startpunkt. Aber du darfst und du sollst selber tätig werden und erforschen, wie glaubwürdig Gottes Wort ist. Wir überspringen ein paar Verse und kommen zu Vers 31. Die Juden bitten jetzt Pilatus, die Leiber der drei Gekreuzigten abzunehmen, damit sie nicht am Sabbat dort hängen blieben. Nach 5. Mose 21 darf die Leiche eines zum Tode Verurteilten nicht über Nacht hängen bleiben. Und der kommende Tag war ein bedeutender Sabbat, an dem keine Arbeit verrichtet werden durfte, also auch keine Beerdigung. Die Soldaten brechen den Verurteilten die Beine. Das Brechen der Beine verhindert, dass sich die Menschen, die am Kreuz hingen, abstützen konnten mit ihren Beinen und beschleunigt den Tod durch Ersticken, den Gekreuzigte sterben. Bei Jesus tun sie das nicht, denn sie erkennen, dass er bereits tot ist. Stattdessen stechen sie ihn mit einem Speer in die Seite, sodass Wasser und Blut aus der Wunde herausfließt. Hierin sind auch zwei Prophezeiungen erfüllt. Kein Bein wird von ihm zerbrochen werden. Beim ersten Lesen klingt das vielleicht wie ein nebensächliches Detail. Diese Worte stellen allerdings den Bezug her zwischen dem gekreuzigten Jesus und dem Passahlamm. Das Passahlamm sollten die Israeliten erstmalig beim Auszug aus Ägypten essen. Sie sollten das Blut des Lammes an ihre Tür streichen. Und in der Nacht nach dem Passahmahl ging der Herr durch das Land Ägypten und tötete die Erstgeburt aller ägyptischen Familien. Häuser, bei denen er das Blut des Lammes vorfand, verschonte er. Das Blut des Lammes brachte den Israeliten an diesem Tag Rettung. Und die Anweisung für die Zubereitung dieses Passahlamms war: Du sollst nichts von dem Fleisch aus deinem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Dort am Kreuz hängt jetzt das wahre Opferlamm Gottes. Das Opferlamm, das nicht nur für Israel stirbt, sondern für die ganze Welt. Das Opferlamm, das nicht nur Israel Rettung bringt, sondern auch dir und mir. Das Opferlamm, dessen Blut für uns vergossen ist, wie das Blut des ersten Passahlamms. Denn jeder, der das Blut des wahren Opferlammes Gottes in Anspruch nimmt, bleibt verschont, obwohl er schuldig ist. Und genau wie beim allerersten Passahopfer wird auch dem vollkommenen Opferlamm Gottes kein Bein gebrochen. Und sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Wieder werden die römischen Soldaten zu unfreiwilligen Helfern der Prophezeiung Gottes. Die Tatsache, dass sie kein Interesse daran haben, dass möglichst viele Prophetien erfüllt sind, macht das Eintreten dieser Voraussage umso glaubwürdiger. Wir finden diese Prophezeiung an mehreren Stellen. Eine davon haben wir in der Anmoderation gehört, Jesaja 53. Und diese Prophezeiung finden wir aber auch genauso in Sacharja 12, Vers 10. In dieser Passage wird die Rettung Israels und Jerusalems beschrieben. Die Rettung beinhaltet dabei die Ausgießung des Geistes der Gnade. Und in dieser Szene im Propheten Sacharja sagt Gott über sich selbst: Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Gott selbst bezeichnet sich als den Durchbohrten. Mit dieser Parallele will Johannes vor allem eins deutlich machen. Gott selbst hängt dort am Kreuz. Die Vorstellung vom durchbohrten Gott war für viele Juden sicherlich unvorstellbar. Doch gerade diese Szene, dass Gott selbst durchbohrt am Kreuz hängt, zeigt uns so sehr, was er bereit ist zu tun, was Gott auf sich nimmt, um uns zu retten. Vielleicht warst du bis hierhin noch nicht überzeugt, ob die Geschichte von Jesus wirklich glaubwürdig ist. Die Absicht des Johannes, also des Verfassers dieses Textes, mit diesem Bericht ist, dass auch du glauben kannst. Johannes hat diese Geschichte mit eigenen Augen gesehen. Er hat sie live miterlebt. Er hat Jesus berührt und er hat diese Geschichte aufgeschrieben, damit auch du glauben kannst. Er hat seinen Bericht sorgfältig mit eindeutigen Beweisen belegt, damit auch du glauben kannst. Und diesen Bericht finden wir sogar mehrfach, ganze viermal in der Bibel von unabhängigen Personen, damit auch du glauben kannst. Vielleicht war Jesus Christus bis hierhin nur einer von vielen für dich. Aber diese Geschichte von Jesus, sie ist so glaubwürdig, sie wird schon Jahrhunderte vor seinem Erscheinen angekündigt. Schau heute den an, den sie durchbohrt haben. Jesus wird zum Einzigen für viele. Er trägt die Schuld der vielen. Das ist mein dritter Punkt. Jesus, einer für viele. In der Szene vor seinem Tod treten mehrere Personen auf. Da ist einmal seine Mutter, Maria, dann die Schwester seiner Mutter, also seine Tante, die auch Maria heißt, und Maria Magdalena. Und dann ist da noch der Jünger, den Jesus liebte. Vermutlich meint Johannes damit sich selbst. Im Angesicht des Todes kümmert sich Jesus um seine Mutter. Frau, siehe dein Sohn. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Jesus stellt sicher, dass seine Mutter auch nach seinem Tod versorgt ist und dass da jemand ist, der sich um sie kümmert. Viele Ausleger vermuten, dass Josef bereits gestorben war und Maria deshalb jemanden brauchte, der sie versorgt. Wisst ihr, mich fasziniert diese Stelle ungemein, denn sie zeigt uns Jesu wahren Charakter. Oft zeigt sich unser wahrer Charakter erst so richtig in Stresssituationen. Wenn es für uns unbequem wird, dann reagieren wir häufig pampig, gereizt und unfreundlich. Lasst uns hier von Jesus lernen. Denn Jesus ist hier gerade in der größtmöglichen Stresssituation und er kümmert sich um seine Mutter. Vielleicht hast du schon einmal miterlebt, wie jemand stirbt. Vielleicht warst du schon mal beim Tod eines Menschen dabei. Vielleicht hast du die letzten Stunden eines Menschen mal mitbegleitet und den Sterbeprozess. Vielleicht über einen längeren Zeitraum hinweg, an einer Krankheit oder an den Folgen eines Unfalls. Wenn du das miterlebt hast, dann weißt du, wie hilflos ein Mensch am Ende seines Lebens ist. Dann weißt du, dass ein sterbender Mensch Hilfe braucht, bei jeder noch so kleinen Sache. Jesus dreht hier die Rollen um. Er stirbt gerade, aber er ist derjenige, der sich um andere kümmert. Er ist für andere da. Er hat das Wohl des anderen im Blick. Das ist wahre Liebe. Das ist nicht das normale menschliche Verhalten. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Lasst uns beten, dass diese Frucht auch in unserem Leben sichtbar wird. Jetzt geht es in die heilsgeschichtliche Zielgerade. Das Ziel ist bereits in Sichtweite. Jesus weiß an dieser Stelle, dass das große Rettungswerk am Kreuz bereits vollbracht ist. Im Angesicht seines Todes hat er Durst. Ein Soldat führt einen Schwamm voller Essig an seinen Mund und Jesus trinkt von diesem Essig und spricht dann die letzten Worte vor seinem Tod. Es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Gott selbst stirbt am Kreuz. Es ist vollbracht. Das heilsgeschichtliche Finale ist vollbracht. Das, was Gott seit Grundlegung der Welt geplant hat, ist nun vollbracht. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Die Schlange ist jetzt besiegt. Es ist vollbracht. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir sind jetzt geheilt von der Krankheit der Sünde. Es ist vollbracht. Und die Schuld dieses Landes wird entfernt werden an einem Tag. Die Schuld des Landes und die Schuld der ganzen Welt sind am Tag der Kreuzigung ausgelöscht und entfernt. Es ist vollbracht. Jesus vollbringt den Sieg für uns alle. Jesus stirbt für viele. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Kannst du diese Worte Jesu auch für dich in Anspruch nehmen? Hat Jesus auch in deinem Leben alles vollbracht? Hat Jesus auch in deinem Leben die Sünde komplett ausgelöscht? Jesus lädt dich ein, mit ihm auf der Siegerseite zu stehen. Jesus, der eine für dich. Diesen Titel habe ich über die Predigt gestellt und an diesem Karfreitag haben wir uns einen Jesus angeschaut, der für viele nur irgendjemand war, der einer war, von vielen, nichts Besonderes. Wir haben aber auch einen Jesus angeschaut, der angekündigt war, von vielen. Ein Jesus, in dessen Leben Dinge geschehen, die schon lange vorausgesagt waren. In dessen Leben es keine Zufälle gibt. Ein Jesus, dessen Leben die absolute Glaubwürdigkeit Gottes demonstriert. Und wir haben einen Jesus gesehen, der es vollbringt, der in der Stunde seines Todes für andere da ist, der für die Sünde der vielen stirbt, der für deine Sünde stirbt. Dieser Text und diese Predigt sollen dir Jesus noch einmal näher bringen. Dich ermutigen, Jesus wieder ins Zentrum deines Lebens zu rücken, ins Zentrum deiner Gedanken und deiner Taten zu rücken. Ich weiß nicht, was du heute noch vorhast. Vielleicht triffst du dich heute mit deinen Lieben, vielleicht trefft ihr euch im Kreise eurer Familie und ihr esst etwas Schönes und auch in den nächsten Tagen. Jesus ist der eine gestorben für dich. Lasst uns das an diesen Feiertagen in unseren Herzen tragen. Amen.